Bin ich jetzt? Oh ja. Mhm. Und darum ist es gut, dass wir jetzt noch eine Zeit des Austausches haben. Das hält euch wenigstens wach. Dieser mittlere Tisch hat sich darüber Gedanken gemacht, welche Auswirkung Worte haben. Und manchmal ist es besser, weniger zu reden. Das wissen wir auch. Habt ihr Situationen gehabt, in denen ihr euch selbst gesagt habt, warum habe ich meine Klappe nicht gehalten? Ah, wenn man so impulsiv ist wie ich, ich kann euch sagen, dann muss man das öfter sagen, Anita, warum warst du nicht einfach still? Da kommt so oft etwas raus, für das ich mich schäme, über das ich traurig bin, für das ich um Vergebung bitten muss. Aber wir hatten einen Lehrer, der hat gesagt, wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Das wissen wir, das ist auch ein Wort aus der Bibel. Aber er sagt, wo gar nicht mehr geredet wird, da macht ihr alles falsch. Also, so, jetzt müssen wir einen guten Mittelweg finden und uns einmal fragen, welche Macht denn Worte haben. Und in der Seelsorge ist es natürlich so, dass ganz viel mit Worten geschieht. Wir werden praktisch helfen und so weiter. Und dennoch, ganz oft ist das ermutigende oder ermahnende Wort, das tröstende Wort, das hilfreiche Wort, wie auch immer, ohne das geht es nicht in der Seelsorge. Und dann habt ihr also einige Verse in den Sprüchen gelesen und sagt uns jetzt mal, ihr anderen könnt dann schnell eure Notizen hinter die Verse machen, was die Bibel sagt. Sprüche 12, Vers 18. Wir fangen wieder hier hinten an. Sprüche 12, Vers 18. Was sagt? Genau. Worte können verletzen oder heilen. Ist irgendjemand in diesem Raum, der noch nie verletzt worden ist durch ein Wort? Die Person suche ich immer noch. Okay, dann wissen wir alle, wovon wir reden. Gibt es jemanden, der noch nie ermutigt worden ist durch ein Wort? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Das wissen wir aus Erfahrung, dass Worte verletzen oder heilen können. Von daher wollen wir weise umgehen mit unseren Worten. Sprüche 12, Vers 25. Können aufrichten. Nicht irgendwelche Worte, da steht freundliche Worte, ne? Können aufrichten, das ist richtig. Helfen, genau, je nach Übersetzung kann wir da helfen oder aufrichten, ermutigen. Dann Sprüche 15, 1 und 4. Was habt ihr da? Sagt einfach das, was ihr aufgeschrieben habt. Eine sanfte Antwort stillt den Zorn. Toll, was Worte vermögen. Können also auch einen Streit schlichten oder Zorn stillen. Genau. Und wenn Zorn gestillt wird oder Streit geschlichtet wird, was könnte die weitere Auswirkung sein? Bitte? Versöhnung. Und darum habe ich sogar für mich hingeschrieben, sanfte Worte retten Beziehungen. Wie viel wird kaputt gemacht in Beziehungen? Nur durch Worte, durch falsche Worte. Ja, in der Ehe, auch zwischen Eltern und Kindern. Wie oft gibt es da unbedachte Worte? Und da kann so viel kaputt gehen, da kann Vertrauen zerschmettert werden, da kann Freude am Leben sogar zerschmettert werden. Also diese sanften Worte, die den Zorn stillen, so wichtig. Sprüche 15, 23. Da geht es nicht so sehr, was Worte vermögen, aber da wird ein anderer Aspekt genannt in 15, 23. Zur richtigen Zeit. Zu wissen, wann man was sagt, ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das mag zwar richtig sein, was wir sagen, aber vielleicht ist der Zeitpunkt völlig falsch. Eigentlich möchte ich zu jedem Vers ein Beispiel bringen, aber dann sitzt ihr heute Abend um 6 noch da und ich glaube nicht, dass ihr mit mir gnädig umgehen werdet, wenn ich den Nachmittag zu lang hinziehe. Dann ist es vorbei mit den sanften Worten. Ne? Ich weiß, ich versuche wirklich pünktlich fertig zu sein, also keine Sorge. Aber dieses Beispiel muss ich euch bringen. Da ist ein verlobtes Paar und der junge Mann hat sich entschieden, die Verlobung zu lösen. Lässt seine Verlobte aber im Unklaren darüber. Sie merkt zwar schon, dass irgendwie stimmt es nicht mehr so ganz und dann haben Sie ein Date, ein Rendezvous für den Sonntagnachmittag und sie denkt, wow, endlich wieder Zeit miteinander, dann können wir auch reden, können vielleicht klären, was geklärt werden muss. Und sie macht sich schön für ihn und er kommt und sie springt freudig auf und will ihn begrüßen und er hält sie auf Abstand und sagt, ich bin nicht gekommen, um mit dir auszugehen, sondern um dir zu sagen, dass unsere Beziehung ab heute zu Ende ist. Boing. Sie bricht in Tränen aus und ich erzähle eine wahre Geschichte. Und dann sagt er, hör auf zu flennen, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Danke für eure Reaktion. Danke für eure Reaktion. Ist der Bibelvers richtig? Natürlich ist er richtig. Aber der falsche Zeitpunkt. Die falsche Person zum falschen Zeitpunkt. Also so einem jungen Mann soll man den Hals umdrehen, ne? Also das richtige Wort zur richtigen Zeit. Dann Sprüche 16, 24. Den finde ich besonders schön. Was ist euch aufgefallen, was da steht in Sprüche 16, 24? Was machen die? Ach, stellt euch das mal vor. Süß für die Seele und gesund für den Körper. Also, freundliche Worte haben auch eine Auswirkung auf unseren Körper, auf unsere Seele sowieso, aber auch auf unseren Körper. Und da merke ich wieder, das, was die Mediziner erst in den letzten Jahrzehnten herausgefunden haben, also diese psychosomatischen Zusammenhänge, das weiß die Bibel schon lange, dass Leib, Körper und Seele zusammengehören und was dem einen gut tut, tut auch dem anderen gut und umgekehrt. Und dann haben wir noch Sprüche 25, 15. Ich weiß, dieser Vers war nicht so ganz einfach. Und doch, was können Worte ausrichten? Ja? Super, kann man Widerstand brechen? Kann man Knochen zerbrechen, heißt es bei Luther. Ich meine, wir wollen dem anderen natürlich nicht die Knochen brechen. Es ist ja nur ein Bild, aber kann Widerstand brechen. Oder eben Mauern einreißen oder auch eine harte Nuss knacken, wo man denkt, das hat sowieso keinen Zweck, mit dieser Person zu reden. Ich glaube, wenn man geduldig und freundlich dranbleibt, dann können Worte sogar Widerstand brechen. Ja? Genau. Mhm. Genau. Das ist ein Bild, das das Neue Testament für die gleiche Situation gebraucht, glühende Kohlen auf das Haupt des anderen sammeln. Aber gute Worte, freundliche Worte, linde Worte, sanfte Worte, die wir eben hier angesprochen haben, die kann ich natürlich nur weitergeben, wenn es in meinem Herzen entsprechend aussieht. Was drin ist, kommt raus. Und von daher war die zweite Aufgabe dieser Gruppe, ich habe euch ja nicht viel Zeit dafür gegeben, mal die nächsten Verse anzuschauen unter diesem Aspekt, welcher Charakter ist denn notwendig, damit wir linde und freundliche und sanfte Worte reden können, heilende Worte und nicht verletzende Worte. Was habt ihr da gefunden in Sprüche 10, 11? Gerecht. Und gerecht, damit ist jetzt nicht nur gemeint, die Gerechtgemachten, wenn wir Gotteskinder sind. Und ich will das einfach an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Ich hoffe, dass ihr das von euch sagen könnt, dass ihr sicher seid, ihr seid Gotteskinder. Und wenn ihr es nicht seid, schiebt das nicht auf die lange Bank. Diese Einladung, die wir an Jesus weitergeben, dadurch, denn er sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gotteskinder zu sein. Und natürlich sind Gottes Kinder gerecht gesprochen, aber ich glaube, hier geht es auch um eine Herzenseinstellung. Kinder haben zum Beispiel ein sehr feines Gespür dafür, wenn ein Lehrer gerecht oder ungerecht ist, ne? Dann kommen die manchmal nach Hause und sagen, das war so ungerecht oder so, die spüren das sehr. Und ein anderes Wort für gerecht ist auch fair. Jetzt gehen wir fair mit Menschen um, unparteiisch. Ohne uns von Sympathie und Antipathie leiden zu lassen, sind wir fair. Gerecht, darin steckt das Wort richtig, gehen wir richtig mit den Menschen um, so dass es dem Herrn gefällt. Sprüche 10, Vers 20. Was habt ihr denn da, bitte? Gottgefällig? Worte mit Wert? Mhm. Ja, kostbar wert. Und wisst ihr, welcher Schmuck ist wertvoll? Echter Schmuck. Und darum, unsere Worte sollen echt und authentisch sein. Alles, was oberflächlich ist, was nur so dahingeredet ist, kann natürlich in den Herzen der anderen auch nichts auswirken. Echt, authentisch, nicht oberflächlich, kostbar, all diese Worte sind richtig. Sprüche 12, 18. Weise. Genau, unsere Worte sollen von Weisheit geprägt sein. Und denkt daran, dass das Neue Testament sagt, Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Wir haben diese Weisheit nicht aus uns selbst. Aber wenn wir Christus im Herzen haben, dann können wir auch weise Worte weitergeben. Und weise Worte sind auch besonnene Worte oder vorsichtige Worte. Nicht einfach so herausplatzen, ohne zu denken, sondern ja, weise sein in dem, was man sagt. Sprüche 15,4. Was habt ihr da?
Gelassen.
Freundlich? Freundlich, stimmt. Wer hat denn Luther, einen Luthertext?
Eine heilsame Zunge.
Eine linde Zunge, auf das Wort wartete ich. Wer weiß denn heute noch, was eine linde Zunge ist? Ich meine, da draußen stehen Linden, aber eine linde Zunge, das ist ja nicht so ganz einfach in der heutigen Sprache. Welches andere Wort für linde könnte man denn einsetzen?
Gütige,
heilende. Also ich habe im Lexikon nachgeguckt, nach anderen Wörtern für linde, und das Lexikon sagt freundlich, sanft, liebevoll und mitfühlend. All das ist linde. Und dann merkt man schon, das bringe ich natürlich auch nicht alles aus eigener Kraft. Ich brauche den Herrn, um solche Worte sagen zu können. Und Sprüche 18, 21. Also da bin ich jetzt gespannt auf eure Antwort. Und da kommt es sehr auf die Übersetzung an. Sprüche 18, 21. Was habt ihr denn da? Nichts. Es hätte mich auch gewundert, wenn ihr was habt. Ja? Was hast du?
Ich habe das mehr jetzt gleich.
Ja. Man muss ja auch manchmal zwischen den Zellen.
Also, Worte können auch töten. Das ist auch eigentlich eine Sünde gegenüber dem anderen. Gott ist für den gestorben und Jesus ist für den gestorben. Also, es kann auch so sein, dass der andere sich dann abwendet. Dann muss der Christ sein, die Sünde.
Kann mal jemand den Vers lesen, ruhig in unterschiedlichen Übersetzungen? Lies mal, du hast gerade aufgeschlagen, 21, 18, 21. Ja, du.
Tod und Leben steht in der Zunge gebaut. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen.
Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Macht man mit so einem Vers? Stolpert ihr manchmal über Bibelverse und sagt, was soll der denn jetzt? Wie soll ich den denn jetzt einordnen? Naja, wer sie liebt, wer wen liebt? Die Zunge? Lies nochmal in deiner Übersetzung.
Tod und Leben steht in der Zunge gebaut. Wer sie liebt, der wird von ihrer Frucht essen.
Die Zunge, wer sie liebt.
Aber da habe ich noch einen Vers in 21, Vers 23. Wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, der bewahrt seine Seele vor Angst.
Ist das eine Parallelstelle, die angegeben ist?
Hier steht, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, also ich nehme an die Zunge, der genießt ihre Frucht.
Ja, das kommt dem wahrscheinlich am nächsten, was dieser Vers sagt, wer sie gut nutzt, wer das einmal begriffen hat, dass in der Zunge Macht ist über Leben und Tod, der wird auch beherrscht und diszipliniert und gut und richtig mit der Zunge umgehen. Wir müssen begriffen haben, was die Zunge vermag, dass sie wirklich töten kann, so wie Blicke ja auch töten können, ne? Kennen wir ja diesen Spruch, wenn Blicke töten könnten, dann würde ich jetzt tot umfallen. Nein, ihr guckt mich ja alle liebevoll an, aber Ich wollte nur diesen Ausdruck gebrauchen. Und Worte können das natürlich auch, die können so verletzend sein, wie Messerstiche sein. Und das zu wissen, in der Zunge ist die Macht über Leben und Tod. Darum ist es ganz wichtig, dass wir behutsam, diszipliniert, beherrscht mit unserer Zunge umgehen. Und seht ihr, wir haben den Heiligen Geist bekommen, wenn wir Gottes Kinder sind. Und der Heilige Geist ist auch ein Geist der Besonnenheit oder in manchen Übersetzungen steht der Geist der Selbstdisziplin. Und er hilft uns auch, mit der Zunge dann so umzugehen, wie es nötig ist. Also super. Wir haben gesagt, Frauen, die verstanden haben, dass Worte große Macht haben, die können auch Seelsorger für andere sein. Und jetzt gehen wir noch zum dritten. Frauen, die sich mit Leid auseinandergesetzt haben. Warum ist das so wichtig? Seht ihr, wenn Leid, eine leidvolle Situation uns jedes Mal aus den Puschen haut, dann können wir natürlich anderen nicht helfen. Und manche zum Beispiel besuchen Schwerkranke nicht, weil sie sagen, ich weiß sowieso nicht, was ich der sagen soll. Ich fühle mich so hilflos diesem Leid gegenüber. Was soll man denn sagen? Kennt ihr diese Situation, wo man sich so hilflos fühlt? Ich muss mich also mal mit Leid auseinandergesetzt haben, um dann auch diesen leidvollen Situationen oder den Menschen, die in leidvollen Situationen sind, begegnen zu können. Und darum diese Aufgabe, die ihr hattet, mal einige Dinge anschauen in der Bibel, warum Gott denn Leid schickt. Und jetzt weiß ich, jetzt könnte die große Diskussion anfangen, lässt Gott Leid zu oder schickt er Leid? Ich werde nicht darüber mit euch diskutieren, dann sind wir wirklich bis 18 Uhr hier. Lasst das jetzt einfach mal so stehen. Gott schickt Leid in unser Leben. Und er hat verschiedene Gründe dafür. Leid kann eine Folge von Sünde sein, kann. Aber wehe uns, wenn wir mit dieser inneren Haltung herumlaufen, da ist bestimmt Sünde im Leben. Und darum muss die Frau oder der Mann jetzt so viel Leid erfahren. Das ist mir passiert. Ich kam krebskrank, sterbenskrank von den Philippinen und eine Schwester, die es vielleicht gut gemeint hat mit mir, kam und sagte, wie viel Sünde muss es in deinem Leben geben, wenn Gott dir Krebs schickt? War sehr ermutigend, kann ich euch sagen. Sehr ermutigend. Bitte, manchmal sind wir in der Gefahr, dass wir in leidvollen Situationen sehr schnell urteilen und verurteilen. Und dann ist es gut zu sehen, was die leidvollen Situationen in der Bibel auswirken sollen und oder bewirken sollen. Und wenn wir das mal vor Augen haben, dann gehen wir mit Menschen, die durch leidvolle Situationen gehen, anders um. Vielleicht können wir dann mit ihnen gemeinsam die Frage stellen, was will Gott mir denn jetzt sagen in dieser leidvollen Situation? Was kann ich denn lernen, anstatt den anderen zu verurteilen? Also da sind diese verschiedenen Fragen oder diese verschiedenen Verse. Und ihr sagt jetzt vielleicht nur ganz kurz, um welches Leid es sich handelt. Also wir erzählen jetzt keine Geschichten. Und was ihr denkt, was Gott hier wohl demonstrieren möchte. In Markus 5, 25 und 26, was ist die leidvolle Situation? Genau, es geht um die blutflüssige Frau. Was wird deutlich in diesem Abschnitt? Super. Sie hat Jesus gesucht, sie hat seine Nähe gesucht, das Leid hat sie zu Jesus getrieben. Und ganz viele Frauen, ganz viele Menschen können das bezeugen. Es war die leidvolle Situation in meinem Leben, die mir geholfen hat, mich auf die Suche nach Gott zu machen. Und manchmal muss Gott einfach dieses Leid schicken, damit Menschen anfangen, nach ihm zu fragen. Und nicht nur das, diese Geschichte demonstriert noch etwas, ja? Genau. Nicht ins Extreme, das heißt ja nicht, dass wir nicht zum Arzt gehen sollen, wenn Krankheit da ist, aber dieser Abschnitt macht tatsächlich deutlich die Ohnmacht der Menschen auf der anderen Seite Gottes Allmacht. Denn menschlich gesehen hat sie alles, alles versucht, hat dabei alles verloren. Und dann wird Gottes Allmacht deutlich. Und vielleicht hätte sie eher gehen sollen, aber das wissen wir auch nicht, ob sie eher eine Gelegenheit hatte, sich an Jesus zu wenden. Aber wir haben die Gelegenheit. Und selbst wenn wir einen Arzt aufsuchen, selbst wenn wir Medizin nehmen, wollen wir nicht vergessen, dass unser größter Arzt und bester Arzt Gott selbst ist. In Johannes 9, Vers 3 wird sogar deutlich gesagt, warum Leid. Was war das Leid? Genau. Und was war das Leid? Wisst ihr noch die Geschichte? Genau, der Blindgeborene. Und dann waren da auch diese frommen Pharisäer. Wer hat gesündigt? Die Eltern oder er selbst? Und dann sagt Jesus, keiner von beiden. Was ja nicht stimmt. Wir haben ja alle gesündigt. Aber die Krankheit hat nichts zu tun mit der Sünde, sondern damit Gott sich offenbaren kann. Und ganz oft will sich Gott einfach in solchen Situationen offenbaren. Jemand hat mal gesagt, Gott legt uns manchmal auf den Rücken, damit wir besser nach oben schauen können. Wir sind so beschäftigt in unserem Alltag, so beschäftigt mit unseren alltäglichen Dingen, dass wir manchmal vergessen, nach oben zu schauen. Und wenn wir dann krank werden, dann müssen wir nach oben schauen, wenn wir dann im Bett liegen. In Römer 1, was ist da das Leid? Und das müssen wir uns vor Augen führen. Auch das kann der Grund für Leid sein. Was würdet ihr sagen in Römer 1, 28 bis 31? Was war der Grund für das Leid? Genau. Ganz genau. Es gibt Menschen, die in der Gottesferne leben, Gott ablehnen, Wege gehen, die Gott nicht gefallen, und dann ist Leid eine ganz natürliche Konsequenz. Wenn einer, sage ich jetzt mal, sich ständig betrinkt und dann im betrunkenen Zustand einen Autounfall baut und daraus eben für sein Leben behindert hervorgeht, ja, was war denn jetzt? Manchmal müssen wir tatsächlich die Folgen unseres falschen Handelns tragen. Auch das kann Leid sein. Aber wie gesagt, wir wollen sehen, dass es ganz verschiedene Ursachen gibt und darum nicht zu schnell urteilen. Dann haben wir in Jesaja 26, 9, Gott schickt Leid, leidvolle Situation. Warum? Müsst ihr nochmal schnell blättern, wart ihr noch nicht so weit?
Damit, die Gerechtigkeit.
Genau, damit Menschen umkehren. Damit sie wieder nach der Gerechtigkeit fragen, damit sie wieder nach Gott fragen. Ganz richtig, bitte? Verlangen haben nach Gerechtigkeit. Und Verlangen nach Gerechtigkeit ist gleich Verlangen nach Gott haben. Da ist es tatsächlich ein Ruf zur Umkehr. Und das ist auch in Hebräer 12, Vers 10, ist auch ein sehr bekannter Vers. Warum Leid? Bitte? Ja, damit wir uns wieder im Gebet an ihn wenden. Da wird noch etwas, wie wird Leid da bezeichnet? Mit welchem Wort wird Leid bezeichnet in Hebräer 12, Vers 10? Aha, Leid nicht als Strafe, sondern als Züchtigung. Und wenn Gott uns züchtigt, dann weil er uns zurechtbringen will, weil er uns wieder auf den geraden Weg bringen will. Übrigens, Leid ist niemals Strafe im Leben der Gläubigen. Niemals. Ich mache hier eine sehr absolute Aussage, aber immer wieder bin ich erstaunt, wenn auch Christen mich fragen, warum straft Gott mich so? Gott straft seine Kinder nicht. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Die Strafe für meine Schuld hat Jesus getragen. Aber ja, Gott züchtigt mich. Gott will mich zurechtbringen. Gott will mich korrigieren. Und Züchtigung kann es sehr wohl geben in meinem Leben. Aber verwechseln wir Züchtigung nicht mit Strafe. Die Strafe hat Jesus getragen. Und Gott bestraft nicht zweimal für die gleiche Sünde. Und wenn Jesus schon die Strafe auf sich genommen hat, dann werde ich nicht nochmal bestraft dafür. Und das finde ich sehr tröstlich, darin die Züchtigung Gottes zu sehen und nicht Strafe. Und dann haben wir noch Galater 6, Vers 9, als Petrusstelle. Galater habt ihr gar nicht, die Petrusstelle. Was manchmal ist Leid, was? ihr wart noch nicht so, oder? Genau, einfach weil wir an Jesus glauben, die, die an Jesus glauben, müssen oft Verfolgung, leidvolle Situationen tragen, um seines Namens willen, genau. Auch das, wisst ihr, das sind längst nicht alle Stellen. Ich will nur deutlich machen, Leid kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Und wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, die durch eine leidvolle Situation gehen, wollen wir Acht haben, dass wir ihnen nicht irgendetwas um die Ohren hauen, sondern manchmal ehrlich zugeben, ich weiß nicht, warum du das jetzt durchmachen musst. Ich habe gerade in dieser Woche eine E-Mail bearbeitet, eine junge koreanische Familie in Düsseldorf. Er ist am Sinfonie, im Orchester und letztes Jahr sind sie nach Korea gegangen, weil seine Frau so gerne in der Heimat sterben wollte. Sie ist an Krebs gestorben. Die Kinder sind 12, 10 und 6. Und sie ist an Krebs gestorben. Dann ist er zurückgekommen, ist jetzt seit einigen Monaten wieder in Deutschland. Und diese Woche ist sein 10-jähriger Junge gestorben. Hat eine Operation, eine Herzoperation nicht überlebt. Dann denke ich, eine Familie, da steht ein Vater mit 3 Kindern und hat gerade seine Frau verloren. Und wenige Monate später, nicht mal ein ganzes Jahr später, stirbt sein 10-jähriger Sohn. Warum mutet Gott einem Mann, der ihn lieb hat, der ihm folgt, so etwas zu? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum Gott es zumutet. Und ich habe auch nur deswegen damit zu tun, weil eine andere Familie mir geschrieben hat und hat gesagt, Anita, kannst du irgendwie möglich machen, dass der Vater mit seinen beiden Kindern noch zur Freizeit kommen kann? Wir würden ihm gerne diese Freizeit ermöglichen, einfach weil er jetzt geistlich aufgefangen werden muss. Ne? Und ich habe eine Möglichkeit gefunden, worüber ich sehr dankbar bin, obwohl wir ausgebucht sind. Dann nehme ich einfach einen Freizeitgast in mein privates Gästezimmer und dann habe ich ein Zimmer freigekriegt in der Bibelschule und dann geht das. Bei solchen Menschen muss man helfen, einer trage des anderen Last, das ist ja klar. Aber was ich sagen will, wir müssen manchmal zugeben, du, ich weiß es nicht, aber lass uns einfach gemeinsam still werden, vor Gott stehen. Er kann das Leid wenden, keine Frage, aber er kann uns auch im Leid läutern. Er kann sich offenbaren, er kann seine Herrlichkeit darin offenbaren. Jetzt lass uns gemeinsam vor dem Herrn still werden und schauen, was Gott in dieser leidvollen Situation macht. Es ist auch nicht richtig, sofort immer zu beten, Herr, nimm das Leid weg. Weil ich glaube, dass gerade im Leid sich Gott offenbaren will und kann. Und das ganz oft tut, das haben wir an vielen Stellen gelesen. Und von daher, wir müssen uns mit dem Leid auseinandergesetzt haben, wie die Bibel das Leid sieht. Dann werden wir Menschen in leidvollen Situationen besser begegnen können. Ich habe euch darunter dann noch ein paar wichtige Wahrheiten für unseren Umgang mit Leidenden gesagt. Das überspringen wir jetzt mal. Das könnt ihr ja selbst nachlesen. Die Sätze sind klar und deutlich. Wir gehen zum nächsten Punkt. Wie sieht Hilfe praktisch aus? Nee, das kommt noch gar nicht. Ach, ich bin zu schnell. Wer braucht Hilfe? Wer braucht Hilfe, ist die nächste Frage. Und das versuchen wir mal jetzt gemeinsam zu beantworten, um auch die Zeit zu gewinnen. Zum Beispiel Kranke. Ne? Und Kranke gibt es in unserem Umfeld wahrscheinlich genug. Wenn wir nicht krank sind, dann, was braucht ihr? Noch ein gelbes? Also es gibt, glaube ich, noch welche. Denn es sind jetzt weniger Leute da als heute Morgen und wir haben genauso viel Blätter. So. Ist noch irgendwo ein Blatt übrig? Ich habe noch eins. Wer reißt sich hier die Blätter unter den Nagel? Alles gut. Also, was für Menschen haben wir in unserem Umfeld? Wer braucht denn Hilfe? Da sind die Kranken. Was genau tat der Samariter? Ihr kennt die Geschichte, das lesen wir jetzt nicht. Vom barmherzigen Samariter. Was hat der alles getan für den Kranken? Was kann es bedeuten, sich um Kranke zu kümmern? Bitte? Erste Hilfe, genau. Erstmal, er ist nicht vorbeigegangen, wie die anderen, ne? Das ist wirklich wahr. Man muss erstmal den anderen sehen, dass der Hilfe braucht. Da sind wir wieder, haben wir Acht aufeinander. Und dann hat er erste Hilfe geleistet. Übrigens, dabei hat er sein eigenes Leben riskiert. Hätte sein können, dass die Räuber noch in der Nähe sind, dass sie auch ihn überfallen, wenn er stehen bleibt und Hilfe leistet. Aber er hat Hilfe geleistet. Was noch? Was bedeutete das für ihn? Genau. Zurückstellen eigener Pläne und Zeit investieren in den anderen. Wenn wir uns um Kranke kümmern, dann geht das nicht, ohne dass wir Zeit investieren, Leute. Geht nicht. Und darum, Seelsorge heißt auch Zeit haben für den anderen. Dann, was hat er noch gemacht? Er hat nicht nur Zeit investiert, was hat er auch investiert? Das wissen wir, Geld. Es kostet uns manchmal etwas, ja? Genau, über Klischees und alles hinweggesetzt, war sich nicht zu schade, sich die Hände schmutzig zu machen, denn der hat da diesen blutigen, zerschundenen Menschen verbunden. Er hat wirklich etwas investiert. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir, wenn wir uns um Kranke kümmern, es nicht nur damit bewenden lassen, ich mache mal einen kurzen Besuch und bringe ein Blümchen, das ist natürlich auch schön, aber offene Augen haben, was braucht der Kranke darüber hinaus? Vielleicht musst du den Wäscheberg mit nach Hause nehmen und für die kranke Mama mal die Wäsche waschen. Aber nicht hingehen in die Wohnung und sagen, wie sieht das denn hier aus? Ne? Also bitte, die kranke Mama, der ist wahrscheinlich sowieso schon nicht wohl, wenn sie daran denkt, dass sie ihren Haushalt im Augenblick nicht auf die Reihe kriegt. Und wenn wir dann noch kommen mit solchen Ausdrücken, nein, aber liebevoll zu gucken oder zu sagen, du weißt, du, für die nächsten 2 Tage koche ich für dich mit. So als wäre das die selbstverständlichste Sache von der Welt. Dann musst du morgens dich nicht ums Essen kümmern und kannst sich ein bisschen länger ausruhen. Also offene Augen haben, was der andere braucht. Vielleicht braucht die Mama erst mal, dass man ihr die Kinder einen Nachmittag abnimmt, damit sie mal etwas tun kann, wozu sonst die Kraft nicht reicht. Das könnt ihr dann selber sehen. Was kann in kranken Menschen vorgehen? Das lesen wir jetzt auch nicht. Psalm 38 ist aber ein guter Psalm. Ich sag euch nur, was in den Kranken vorgehen kann. Hab euch da ja ein paar Verse aufgeschrieben. Dann weiß man auch, auf was man achten muss in Gesprächen. Zum Beispiel diese Frage, warum straft Gott mich so? Die ist ganz oft da, wird vielleicht anders formuliert, aber manchmal sind Schuldgefühle da, die quälen. Irgendwo da drin sind Schuldgefühle und der Kranke, der jetzt, ja, vielleicht bin ich ja krank, weil, und plagt sich mit diesen Schuldgefühlen herum. Oder Verzweiflung macht sich breit bei Kranken. Und dieses sich alleingelassen fühlen. Keiner versteht mich. Verlassen von Freunden, manchmal fühlen sie sich sogar bedroht, so ausgeliefert, auch ausgeliefert an die Ärzte oder an die Medizin. Und manchmal liegen Kranke da über längere Zeit und fühlen sich sogar verlassen von Gott. Sie beten und Gott scheint nicht zu antworten. Und die Frage, wo ist denn dieser Gott? Warum erhört er mich nicht? Warum gehen meine Gebete nur bis zur Decke? Wenn es einem körperlich nicht gut geht, ist es oft so, dass man auch den geistlichen Kampf nicht kämpfen kann. Und dann kommt der Feind mit seinen Zweifeln, wo ist denn dein Gott der Liebe, wenn er solche Dinge zulässt in deinem Leben? Wenn er dich wirklich lieb hätte, dann würde es dir viel besser gehen und dann hätte er dich schon längst gesund gemacht und so weiter. Und mit solchen Gedanken quälen sich Kranke herum. Manchmal machen wir den Fehler, dass wir meinen, Kranke müssten einfach nur abgelenkt werden. Nein, sie müssen über ihre Ängste reden dürfen. Sie müssen über das reden können dürfen, was sie so bewegt. Und wir müssen ihnen eine Chance geben. Auch nicht nur fragen, ne, wie es ihnen körperlich geht, sondern wie geht es dir denn innerlich dabei? Hast du noch Frieden? Erfährst du die Hilfe des Herrn? Erfährst du den Trost? Wovor hast du am meisten Angst? Und wenn dann da eine Mama vielleicht Angst hat, dass sie eines Tages ihre Kinder nicht mehr versorgen kann, dann wird mein Gespräch anders laufen, als wenn jetzt andere Ängste da sind. Vielleicht, dass die Krankheit noch 2 Wochen länger dauert. Ne? Es gibt da sehr unterschiedliche Grade von Ängsten. Also, wir müssen uns ein bisschen hineindenken können in die Kranken. Und wissen, was in ihnen vorgeht. Dann Entmutigte.
Manchmal, ja. Manchmal ist der Kranke gar nicht in der Lage, ja, alleine zu beten. Und dass wir dann nicht meinen,
der ist ungeistlich, ne?
Entfernt Aber einfach so weit unten.
Ja, das ist ganz wichtig. Braucht man. Und dann, ich weiß, ich hatte einen Direktor, den Generaldirektor meiner Missionsgesellschaft, der hat gesagt, Anita, manchmal bin ich so verzweifelt, dass ich nicht mehr glauben kann. Aber dann habe ich Freunde, denen ich das sagen kann. Und die sagen dann, das ist okay, wir glauben jetzt für dich. Und das ist dieses Bild. Ne? Wenn der andere nicht mehr beten kann, dann braucht er jemanden, der für ihn betet, mit ihm betet. Und dem anderen zu sagen, du brauchst jetzt nicht beten. Ich bete jetzt für dich. Und dann die Hände des anderen in deine Hände nehmen und für diese Person beten. Das wirkt Wunder. Überhaupt, da kommen wir gleich zu der Praxis, Berührung wirkt Wunder. Und das schätzt die Berührung in der Seelsorge nicht. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Kranke brauchen Seelsorge, Entmutigte brauchen uns. Wie sehen die Symptome der Entmutigung aus? Hier bin ich jetzt ganz unfair, ihr müsst einfach morgen wiederkommen. Denn genau diesen Abschnitt, der wird auch morgen dran sein. Da geht es nämlich um Elia, um diese Frage, wie sah seine Entmutigung aus und was macht er in dieser Entmutigung und wie geht Gott mit ihm um. Aber dann auch Verzweifelte, die habt ihr auch auf der Liste. Also Menschen können aus sehr unterschiedlichen Gründen verzweifelt sein. Da gibt es geistliche Probleme, Todesfall, Arbeitslosigkeit, Alter, eine allgemeine Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Und wenn man mal Psalm 22 liest, dann kann man sehen, wie diese Verzweiflung beschrieben wird. Auch da könnt ihr euch ein paar Notizen machen. Da steht ja die Frage, wie wird im Psalm 22 Verzweiflung beschrieben? Sich von Gott verlassen gefühlen, Gebete nicht erhört, schlaflose Nächte, verachtet von allen, Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Das sind so die Dinge, die jemand fühlt, wenn er verzweifelt ist. Dann passt nichts mehr. Von allen verlassen, von Freunden und von Gott verlassen, Gebete werden nicht mehr erhört. Und das ist nur Gefühl, das stimmt ja nicht. Gott erhört Gebet, aber wenn ich das Gefühl habe, meine Gebete gehen nur bis zur Decke, dann auch die schlaflosen Nächte, einfach der Schrei des Herzens. Und in unserer Umgebung, täuscht euch nicht, da gibt es Kranke, da gibt es Entmutigte, da gibt es verzweifelte Menschen, da gibt es sehr einsame Menschen. Wir könnten jetzt eine ganze Liste von Menschen aufzählen. Wenn wir mit offenen Augen durch den Alltag gehen, dann glaube ich, dass wir Menschen entdecken, die sich über ein ermutigendes Wort von uns freuen, die sich darüber freuen würden, dass wir uns Zeit nehmen, in sie zu investieren. Und jetzt die Frage, wie sieht Hilfe praktisch aus? Da müssen wir gar nicht lange dabei stehen bleiben. Reich eine helfende Hand. Das habt ihr vorhin schon gesagt in einem anderen Zusammenhang. Werd mal praktisch. Und ganz oft sieht die Hilfe tatsächlich so aus, dass wir praktisch helfen. Und das kann vom Fensterputzen anfangen bis Kinderhüten, über Essen kochen, über Hilfe beim Ausfüllen eines Formulars oder was auch immer. Reich eine helfende Hand. Wisst ihr, wenn wir jetzt so richtig viel Zeit hätten, wenn dies jetzt das letzte Thema des Tages wäre, dann würde ich euch alle zu jedem Punkt 10 Beispiele aufschreiben lassen. Aber das machen wir jetzt nicht. Dann das zweite ist, hör gut zu. Wisst ihr, dass Zuhören gar nicht so leicht ist? Wenn ich wirklich zuhören will, muss ich nämlich aufhören zu reden. Ihr denkt, das ist doch logisch. Ist es überhaupt nicht. Ich höre zu und formuliere in meinem Kopf schon alle meine Antworten. Ich bin eigentlich schon am Reden, während ich zuhöre. Kennt ihr das? Und ich lasse den anderen gar nicht ausreden. Wer hat nur die Hälfte gesagt von dem, was er sagen will? Und ich habe meine Antworten schon parat. Ich habe nicht wirklich zugehört. Ich muss aufhören zu reden, auch innerlich, auch in meinem Kopf, wenn ich wirklich zuhören will. Ganz wichtig. Gott erlaubt uns, unser Herz vor ihm auszuschütten, dann sollen wir das anderen auch erlauben. Und selbst wenn die manchmal sich wiederholen und selbst wenn sie Dinge sagen, die du gar nicht hören willst, lass sie ihr Herz ausschütten. Wenn du einen Eimer ausschüttest, dann sortierst du nicht vorher. dann schüttest du aus. Und so ist das mit unserem Herzen manchmal. Wir müssen unser Herz ausschütten dürfen und andere müssen das auch dürfen. Manchmal, wenn so Leute ihr Herz ausgeschüttet haben, dann sagen sie hinterher, oh Anita, es tut mir so leid, dass wir dich wieder zum Müllabladeplatz gemacht haben. Ich sage, das ist okay. Ich bin gerne dein Müllabladeplatz, denn ich weiß, wo ich den Müll dann hinbringen kann. Wie gut, dass ich den Müll nicht mit mir herumschleppen muss. Aber der andere muss das Gefühl haben, er darf bei uns mal abladen. Das ist eine Hilfe. Hör gut zu. Dann lade ein. Liebe geht durch den Magen, sagt die Welt. Aber das haben wir vielleicht auch schon erfahren, dass am Tisch, wenn man dann Tee zusammen trinkt oder auch zu einem Essen eingeladen ist, dass da manch ein gutes Gespräch entsteht. Und das Schönste ist, die tollsten Gespräche finden in der Küchentür statt. Oder man ist schon beim Weggehen und dann sagt einer, ach, was ich noch sagen wollte. Und dann weiß man schon, ne? Diese Person weiß, das ist jetzt die letzte Chance, jetzt oder nie. Und dann, was ich noch sagen wollte. Und ich habe schon manchmal gesagt, du, ich glaube, das können wir jetzt nicht zwischen Tür und Angel regeln. Komm noch mal rein und dann setzen wir uns hin. Ne? Ja, also, aber einladen. Was können wir, wenn wir nicht Schwaben wären? Aber einige von euch sind ja nicht Schwaben. Ne? Da muss immer alles so gut vorbereitet sein, das Essen muss stimmen und das Haus muss sauber sein und. Und weil das ja nicht immer alles so perfekt ist, laden wir lieber nicht ein. Komm, lad ein. Und wenn du nur 4 Schnitzel gekauft hast für Sonntag, ach, bei euch gibt es sonntags keine Schnitzel, oder doch? Spätzle und was gibt es dazu? Aber wie auch immer, vielleicht habt ihr das Gefühl, das Essen reicht nicht, darum könnt ihr keinen einladen. Dann macht doch noch eine Dose auf oder schütt noch ein bisschen Wasser in die Suppe. Aber also was wir immer für Ausreden haben, um nicht einladen zu können, das Einladen ist wirklich das Geheimnis, wenn es darum geht, Menschen zu helfen. Dann sei praktisch. Damit meine ich jetzt nicht, reich eine helfende Hand, sondern praktisch sein auch in den Ratschlägen. Stell dir vor, du sagst einer Person, die noch nie stille Zeit gemacht hat, jetzt geh nach Hause und mach stille Zeit. Ja, was soll sie denn mit diesem Ratschlag machen? Ja, stille Zeit, genau, geh ins Bett und schlaf und sei mal still. Wir müssen schon praktisch werden. Wenn wir schon einen Rat geben, dann müssen wir auch sagen, wie das aussehen kann. Und manchmal müssen wir ganz hart sein. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die könnt ihr vielleicht nicht so gut einordnen. Aber da war eine Frau, die habe ich über viele Jahre begleitet, die unter wirklichen Angstzuständen leidete. Und dazu kann sie zunächst einmal nicht. Sie kriegte immer wieder solche Panikattacken. Und dann hat sie war Single eine lange Zeit. Lange Zeit. Und dann hat sie geheiratet und gedacht, also wenn man dann einen Ehemann hat, der nimmt ja alle Ängste weg. Aber das funktioniert ja auch nicht. Und jetzt ist sie also verheiratet und manchmal, wenn die Attacken zu schlimm waren, musste er sie sogar mit zur Arbeit nehmen. Er konnte sie nicht allein lassen. Also das war schon ernst. Es war nicht so ein bisschen, ich habe Angst. Ne? Und dann eine Nacht rief sie an, so um 2, und sagte, ich kann nicht schlafen, ich habe so furchtbare Angst. Und dann haben wir eine Stunde etwa miteinander geredet und dann habe ich mit ihr gebetet. Und dann am Schluss habe ich gesagt, du, gab es gestern Abend einen Anlass dafür? Kannst du dir die Ursache erklären für diese Panikattacke? Und sie sagt, nee, weiß ich eigentlich nicht, aber wir haben um Mitternacht noch einen Krimi angeguckt. Und ich sage, ein Mensch, der Panikattacken hat, guckt sich um Mitternacht ein Krimi an. Habe ich ihr gesagt, weißt du, das ist keine Garantie, aber ich gebe dir jetzt einen praktischen Tipp. Morgen Abend guckst du kein Krimi, du liest mit deinem Mann zusammen einen Psalm und du stellst dein Unterbewusstsein auch betend unter den Schutz des Herrn. Das ist keine Garantie, dass du nicht aufwachst, aber es ist eine bessere Voraussetzung für die Nacht. Nächste Nacht um 2 Uhr, Telefon klingelt. Ich, blöd genug, rede wieder mit ihr eine Stunde, bis ich dann die Frage stelle, und, hast du meinen Rat gestern befolgt? Nee, da war so ein spannender Krimi im Fernsehen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Dann dritte Nacht. Und ich habe gesagt, ich kann dir nichts anderes sagen heute, als ich dir gestern gesagt habe. Dann kam die dritte Nacht, das Telefon klingelte. Und ihr könnt euch vorstellen, jetzt war ich schon auf 180. Und dann habe ich gar nicht erst versucht, eine Stunde mit ihr zu reden. Ich habe ihr gesagt, wenn du Angstzustände hast, dann weck doch deinen Mann und rede mit ihm. Und sie hat gesagt, nee, der muss morgen arbeiten. Sag ich, ja, was denkst du, was ich morgen muss? So, das war erst das Erste. Und dann habe ich gesagt, ich rede trotzdem nicht mit dir. Meinen Rat befolgst du sowieso nicht. Und ich würde dir heute nichts anderes sagen, als was ich dir gestern und vorgestern gesagt habe. Also von daher rede ich nicht mit dir. Dann hat sie gesagt, dann begehe ich jetzt Selbstmord. Und ich habe gesagt, wunderbar, dann komme ich zu deiner Beerdigung. Wisst ihr, dass die nächste Nacht angefangen haben, Psalmen zu lesen, betend einzuschlafen, dass diese Anrufe aufhörten? Manchmal muss man sehr praktisch sein. Also sei praktisch. Das heißt, manchmal müssen wir ihnen ein Buch geben, das vielleicht zu diesem Thema etwas sagt. Manchmal müssen wir ihnen etwas zeigen, wie sie es machen können. Und nicht nur einfach sagen, mach das oder das, wenn sie gar nicht wissen, wie sie das umsetzen können. Also das meine ich mit sei praktisch. Dann akzeptiere deine Grenzen. Ihr hattet das vorhin am Tisch sehr gut herausgearbeitet bei Römer, jeder seinen Gaben entsprechend. Und da gibt es Situationen, wo wir sagen müssen, damit bin ich überfordert. Das ist eine Thematik, mit der habe ich mich nie auseinandergesetzt. Aber dann den anderen nicht im Regen stehen lassen, sondern sagen, du, ich weiß jemand, der auf diesem Gebiet kompetent ist. Ich gehe auch mit dir dahin. Bist du bereit, dass wir da gemeinsam hingehen? Wenn das vielleicht eine okkulte Belastung ist oder Suchtgefährdung oder wie auch immer und du sagst, damit bin ich überfordert, dann versuch nicht irgendwie etwas zu machen, sondern dann geh zu jemandem, der da Bescheid weiß. Akzeptiere deine Grenzen. Bleib objektiv. Das ist das Schwerste, objektiv zu bleiben. Denn je nachdem, wer mit seinem Problem zu uns kommt, es ist schon erstaunlich, dass wir an dieser Stelle eine Sache verurteilen. Und wenn es dann in unserer eigenen Familie passiert, ist das völlig in Ordnung. Dann sind wir nicht mehr objektiv. Wir müssen auch da objektiv bleiben und uns von der leidvollen Situation des anderen nicht so beeinflussen lassen. Denkt auch immer dran, wenn es um Eheprobleme oder solche Dinge geht, es gibt immer zwei Seiten. Ich habe ein Ehepaar begleitet, dann habe ich ihn gehört und dann habe ich sie gehört und ich dachte, die können unmöglich miteinander verheiratet sein. Die erzählen so unterschiedliche Geschichten, als wären die sich nie begegnet. Und jede Geschichte klang plausibel. Bei jeder Geschichte habe ich gedacht, ja, sie hat recht. Und wenn er erzählt hat, habe ich gedacht, er hat recht. Ich wusste nicht. Und ich habe gesagt, wisst ihr was? Ihr müsst gemeinsam zu Gesprächen gehen. Ihr müsst voreinander sagen, was los ist. Und am besten geht ihr zu einem Ehepaar, zu einer Eheberatung und so. Das ist also die Geschichte, die ich gehört habe. Das war haarsträubend. Ne? Und ich wusste nicht, wer von den beiden recht hat. Und dann kann man schwerlich objektiv bleiben. Ich bin natürlich in der Gefahr, weil ich Frau bin, mich immer auf die Seite der Frau zu stellen. Und das ist auch nicht objektiv. Und die Frauen haben nicht immer recht. Also ich muss euch das mal sagen, ne? Die Frauen haben nicht immer recht. Verurteile nicht. Was habe ich da gerade nicht gehört? Verurteile nicht, auch nicht, zeig das nicht, ne? So, das sagst du ja vielleicht nicht, aber der andere spürt das sehr wohl, wenn du in deinem Herzen denkst. Hast ja selbst Schuld, dass du in dem Schlamassel steckst. Hast dich ja selbst da reingeritten. Mir könnte das nicht passieren. Und ich kann euch sagen, die anderen lesen das sehr gut an unseren Gesichtern ab, wenn wir so eine verurteilende Haltung haben. Übertreib nicht, das ist auch was. Dann erzählt jemand was und dann sagt, also sowas habe ich auch schon erlebt. Und dann erzählen wir unsere Geschichte und erzählen die noch ein bisschen übertrieben, damit die Wahrheit auch wirklich rüberkommt. Ne? Also übertreib nicht und gebrauche das Wort Gottes. Was tut das Wort Gottes? Hier müsst ihr schnell wieder ein paar Stichwörter dahinter schreiben. Hebräer 4, 12, es überführt von Sünde. Es überführt von Sünde. Römer 10, 17, es wirkt Glauben. Johannes 3, es wirkt Wiedergeburt. Psalm 119, es gibt Wegweisung und Rat. Und Kolosser 2, 3, es gibt Weisheit. Und als letztes habe ich euch aufgeschrieben, bete. Nicht, weil das Letzte ist, was wir tun sollen. Eigentlich, egal ob wir Punkt 1, 2, 3, 4 oder 5 praktizieren, es sollte immer von Gebet begleitet werden. Unterschätzt das Gebet nicht. Wenn wir wollen, dass Gott etwas wirkt in anderen Menschen, wenn wir für andere Menschen ein Segen sein wollen, dann müssen wir beten. Und jemand hat einmal gesagt, es ist viel wichtiger, dass wir mit Gott über den Menschen reden, anstatt mit dem Menschen über Gott. Und wenn wir das gelernt haben, mit Gott über diesen Menschen zu reden, den Gott uns ans Herz gelegt hat, den wir jetzt begleiten, dann werden wir staunen über das, was Gott wirken kann. Ja, damit beenden wir dieses Thema. Jetzt ist es 3:05. Wir werden jetzt 10 Minuten Pause machen und dann noch einmal uns treffen für das letzte Thema, das noch einmal sehr wohltuend ist für unsere Seele. Dieses Thema ist ja jetzt auch herausfordernd gewesen, denn wir sind ja aufgefordert, etwas zu tun. Aber beim dritten Thema geht es um Gottes Seelsorge an uns. Und das ist so schön, wie liebevoll Gott mit uns umgeht. Bis in 10 Minuten.